Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Katrin Alberding. Sie ist Co-Gründerin und Co-CEO von Kenbi. Und es ist wirklich ein tolles Thema, das werdet ihr gleich hören, denn es geht um den Pflegemarkt, also einen ganz, ganz wichtigen Markt. Nicht nur, weil wir alle älter werden, sondern natürlich auch wegen der Covid-Krise hat das Ganze natürlich an Bedeutung gewonnen. Aber es ist natürlich auch sonst extrem wichtig, dass Menschen, die einen pflegebedürftigen Angehörigen haben oder Menschen, die pflegebedürftig sind, einfach richtig betreut werden. Und damit verbunden ist, dass dieser Beruf wieder mehr Spaß machen muss. Und genau über diese Themen haben wir gesprochen. Katrin und ihr Team haben 23,5 Millionen Euro eingesammelt von wirklich namhaften Venture-Capital-Unternehmen. Darüber sprechen wir gleich im Detail. Geht auch sofort los. Ich wollte noch kurz hinweisen auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer. Und wahrscheinlich ist es so, wenn ihr den Namen hört, wisst ihr schon, es geht um die Reihe junge Startups. Da hat Nina nachher wieder drei sehr coole Unternehmen zu Gast. Zum einen geht es um einen intelligenten Krypto-Guide. Dann geht es um die Demokratisierung von Venture Capital und es geht um das Thema koreanische Hautpflege. Also ihr seht schon, ein sehr bunter Mix, aber ich glaube, genau das macht's aus. Und das ist ja immer so toll, diese jungen Unternehmen sind ja noch so total on fire. Das heißt, die wollen noch die Welt erobern, haben noch dieses Leuchten in den Augen, was man wirklich auch hören kann oder fühlen kann. Von daher, hört euch das mal an. Ich glaube, es macht Spaß. Kommt um 16 Uhr, solltet ihr nicht verpassen. Und damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Katrin Alberding, der Co-Gründerin und Co-CEO von Kenbi.
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von
Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Neues Jahr, neuer Jahresabschluss und wieder beginnt die Suche nach fehlenden Belegen. Geht es euch auch so? Mit Moss macht ihr es in diesem Jahr von Anfang an richtig. Alle Mitarbeiter bezahlen notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten von Moss und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Schon ist alles im System. Probiert es aus und nutzt Moss mit dem Gutscheincode INSIDER 2 Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview.
Jetzt zu Gast
Katrin Alberding, Co-Founder und Co-CEO von Kenbi.
Super. Ja, also ich freue mich sehr. Katrin Alberding ist bei uns, Co-Founder und Co-CEO von Kenbi. Hallo Katrin.
Hi, danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Und Kenbi, für die, die jetzt gerade schon nicht wissen, wie es geschrieben wird, schreibt sich K-E-N-B-I. Also nicht Kenbi, wie man es vielleicht erwarten würde, wenn man es hört, sondern ihr seid Kenbi und ihr macht, ja, ihr habt was, also ihr habt zum einen eine tolle Finanzierungsrunde abgeschlossen, über die wir jetzt sprechen, aber ihr macht auch was inhaltlich Tolles. Erzähl doch mal.
Genau, also wir sind eigentlich ein digitalisiertes Gesundheitsstartup. Wir bringen die Gesundheitsversorgung nach Hause. Also wir versorgen Patienten ambulant in den eigenen vier Wänden. Ich sage bewusst nicht ambulanter Pflegedienst, weil das wieder so altbackig klingt und weil wir eigentlich genau darüber hinaus wollen. Also die Idee ist wirklich, Gesundheitswesen nach Hause zu bringen und vollumfänglich zu versorgen zu Hause.
Bevor wir jetzt über das Geschäftsmodell und vor allem über die scheinbar Fantasie, die da drin steckt, sprechen, denn ihr habt 23,5 Millionen Euro eingesammelt gerade. Lass uns noch mal kurz über den Markt noch sprechen. Warum braucht es jemanden wie euch?
Genau, also wir haben hier riesige Versorgungslücken, die anstehen in Deutschland und auch anderswo. In Deutschland werden über bis zu 500.000 Pfleger und Pflegerinnen fehlen bis 2030. Und das ist dem geschuldet, dass es einfach ein wahnsinnig überbürokratischer Markt ist, der ganz viel Papierkram benötigt und einfach nur frustriert. Also die Leute, die in die Pflege gehen, gehen eigentlich in die Pflege, weil sie mit Menschen arbeiten möchten, weil sie da sehr viel Erfüllung auch drin sehen, zu helfen. Und dazu kommt man gar nicht mehr, weil irgendwie 40% der Zeit am Ende mit Papierkram beschäftigt ist. Außerdem hat man sehr harte Schichten, gerade im ambulanten Dienst. Wenn man da eine Vollzeitstelle füllen möchte, müsste man wirklich morgens von 6 bis 10 ungefähr geht die erste Tour, wo Leute aufstehen, Hilfe beim Aufstehen brauchen zu Hause. Dann den Tag über sind die eigentlich ganz relativ unabhängig. Manchmal hat man Mittagstouren, aber die größere Tour ist dann wieder am Abend, die auch wieder so 4, 5, manchmal auch 6 Stunden dauert. Aber eine Vollzeitstelle kriegt man damit nicht voll, wenn man nicht mehrmals die Woche morgens und abends rausfährt. Und das ist natürlich ein harter Job, es sei denn, man stellt das Modell etwas um. Deshalb fehlen viele Pfleger und Pflegerinnen und das System hat sich nicht wirklich umgestellt in den letzten Jahren, sondern eher, es ist immer mehr, immer weiter und immer mehr Stunden und Bezahlung ist nicht besonders gut. Ich glaube, das hört man überall und die Anerkennung auch entsprechend wenig. Und jetzt mit Corona ist natürlich dieses Thema noch pressierender geworden oder beziehungsweise auch mal den Leuten, die jetzt nicht unbedingt pflegende Angehörige haben, also Angehörige haben, die sie pflegen müssen, sondern ist einfach auch präsenter bei allen Menschen, glaube ich, geworden, wie wichtig die Gesundheitsversorgung ist und auch wie wichtig das ist, dass die sicher auch zu Hause stattfinden kann.
Und das Ganze natürlich auch vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft, ne?
Genau, ja. Wie gesagt, das ist, glaube ich, gar kein Thema, was wirklich nur Ältere betrifft am Ende. Ja, und genau das hat ja Corona auch hervorgehoben, dass jeder mal in der Notwendigkeit ist, auch Unterstützung zu bekommen, vielleicht auch zu Hause temporär. Wir versorgen ja auch Leute, die Unfälle hatten und eine Recovery Time haben danach, die eine versorgende Wundversorgung zu Hause brauchen. Und wir haben auch tatsächlich viele Jugendliche und Kinder in der Pflege, also viele Diabeteskinder zum Beispiel. Das, manche Sachen sind temporär, manche Sachen sind langfristig, aber die ambulante Pflege eignet sich eigentlich für all diese Bereiche.
Ja, mit dem Verweis aufs Alter, aufs zunehmende Alter, wollte ich eigentlich auch nur sagen, der Markt wird also sicherlich nicht kleiner, oder?
Nee, sicher nicht. Nee.
Ja. Ja. Und sag mal, das Thema Bürokratie, da geht bei mir ja mal das Messer in der Tasche auf. Was kann man denn da machen? Wer ist denn schuld an dieser Bürokratie in dem Bereich?
Ja, viele Regularien, die natürlich auch gerechtfertigt sind, weil man möchte natürlich nicht so einen wilden Westen haben in der Pflege und der gesundheitlichen Versorgung. Aber ein ganz großes Problem ist auch diese Resistenz zur Digitalisierung. Und wenn man sich das anschaut, wie dieses Feld aufgebaut ist, gerade Pflegedienste. Also es gibt in Deutschland knapp 15.000 Pflegedienste und die sind alle, also in der großen Mehrheit, gegründet worden von Pflegern, die sich irgendwann mal selbstständig gemacht haben. Und das sind sehr kleine Gruppen und sehr lokale Gruppen. Also das ist dann ein Team von vielleicht 15 Leuten, wenn es ein großes Team ist, die geleitet werden von einer Pflegefachkraft, die mal Pflegedienstleitung war und gesagt hat, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding hier in meiner Nachbarschaft. Da kommt aber sehr, sehr wenig Innovation rein, weil da kann man mit diesen paar Leuten und dem Budget, was da ist, damit kann man seinen eigenen Unterhalt dann finanzieren, aber da kommt keine Innovation rein, da kommt keine, ja, man macht das so mit Papier und Stift, was einem so zur Verfügung steht und was man so gelernt hat, auch in der Pflege. Und deshalb war es uns auch wichtig, da Unternehmertum reinzubringen, um wirklich auch, wir kommen ja auch beide nicht oder alle drei nicht aus der Pflege, wir haben zwar Pflege-Connections, also alle drei Gründer, die drin sind, Clemens Remy und Bruno Pires sind noch dabei. Und wir sind ja extra mit dieser eigentlich Naivität mit reingegangen aus dem Unternehmertum, dann aber zu sagen, hey, wir kennen Unternehmertum, wir haben schon Businesses aufgebaut, wir würden gerne daraus Wissen nehmen und da ein bisschen Innovation in diesem Bereich mit reinbringen. Und Digitalisierung ist sicherlich ein ganz großer Teil davon.
Nochmal vielleicht einmal kurz zu dem Thema Anerkennung, weil ich finde das so einen zentralen Punkt, der mir auch immer ein bisschen wehtut, muss ich sagen. Man hatte ja also kurzzeitig während Corona das Gefühl, Pfleger und Pflegerinnen sind die Helden der Nation. Das war dann relativ schnell wieder vergessen, glaube ich. Aber ist das nicht so ein Teufelskreis eigentlich, in dem man da so steckt? Also dass Leute dann, ich weiß nicht, auch überlastet werden, sich vor lauter Bürokratie möglicherweise auch nicht um das Thema kümmern können, deswegen eigentlich immer zu viel arbeiten für zu wenig Geld. Dann zeitgleich irgendwie fehlende Innovation, fehlende Digitalisierung dazu führen, dass man sich auch irgendwie, dass man da nie richtig rauskommt und führt diese Überlastung und dieses quasi Stehenbleiben im Beruf nicht vielleicht auch dann tatsächlich hinterher in Konsequenz zu wenig Anerkennung oder sind das nochmal andere Punkte, die da reinspielen bei der Anerkennung?
Ja, ich glaube, viele sehen das sehr einseitig, was Anerkennung jetzt ist. Also am einen wird dann immer gesagt, ja, mehr Gehalt, mehr Gehalt. Aber mehr Gehalt gibt ja auch keine Freizeit oder den Freiraum, den du eigentlich gerne hättest. Das heißt, man müsste eigentlich wirklich aufgleisen und genau das versuchen wir ja, zu sagen, wie sieht so ein Modell aus, wenn wir pflegerzentriert sind? Also wenn wir gucken, was möchte der Pfleger eigentlich und die Pflegerin von dem Job haben und warum machen sie diesen Job, was treibt sie an? Und da ist Geld nicht an erster Stelle. Da ist klar, es muss ein faires Gehalt sein, man muss davon leben können und das zahlen wir auch. Wir machen es vor allem aber auch transparent und wir geben Gehaltssysteme raus und sagen, hier ist das unser Gehaltskalkulator, da ist nicht der eine verhandelt besser als der andere. Aber Gehalt, wie gesagt, ist ein ganz kleiner Teil davon. Viel hat damit zu tun, wenn man fragt, mit Selbstbestimmung. Gerade im ambulanten Bereich gehen Leute in diesen Bereich, weil sie eigentlich diese unabhängige Arbeit auch sehr schätzen und sehr gerne mögen. Anders als im stationären Bereich fährst du ja wirklich mit dem Auto raus und gehst alleine zu Patienten und das sind Patienten, auf die muss man zugehen. Also ich kenne kaum einen introvertierten Pfleger oder Pflegerin, die wirklich das nicht drauf haben, auch Entscheidungen zu treffen vor Ort unabhängig und ihre Planung zu machen, was braucht der Patient in dem Moment und diese Entscheidung halt zu treffen. treffen. Und genau diese Freiräume versuchen wir mit unserem Modell auch zu geben, diese Entscheidungsfreiheit und diese Hierarchien auch rauszunehmen. Also wir haben ja ein sehr dezentralisiertes Modell. Wir haben sehr kleine Teams von 6 bis 12 Leuten. Darüber hinaus werden Teams wieder gesplittet. Das heißt, die bearbeiten ihren Bereich von ungefähr 10 Kilometer um sich rum und haben dann auch volle Entscheidungskraft innerhalb des Teams. Wer darf in dem Team arbeiten? Wer darf hinzukommen als mein Kollege? Wen möchte ich dabei haben? Wie teilen wir uns unsere Touren ein? Wie machen wir andere Arbeiten im Team auch? Also bei uns ist auch nicht nur 100% Pflege, sondern auch Entscheidungen rund um das Team. Wie gesagt, Einstellungsentscheidungen oder wie man mit den Patienten umgeht und welche Patienten man aufnimmt und auch bewirtschaften kann. Das sind alles Sachen, die kommen nicht vom Chef, sondern vom Team selber. Und das ist halt diese Art Anerkennung in der Arbeit und in der Selbstbestimmtheit, die wir versuchen, durch alles durchzuziehen. Und dann haben wir noch andere Anerkennung. Klar haben wir Benefits, wir haben Betriebsrente eingeführt, wir haben eine Value Card eingeführt, wo Punkte vergeben werden, Punkte vergeben werden können als Anerkennung. Wir haben Events eingeführt, wir haben auch die Büros alle umgebaut. Also wir haben ein paar Dienste übernommen, die meisten sind organisch gewachsen, aber in keinem der Büros, die wir gesehen haben, gab es ein Sofa, einen Wasserspender, eine Kaffeemaschine, so eine Lounge Area. Ne? Die machen wir immer als erstes eigentlich in diesem Bereich, dass man auch miteinander sprechen kann. Das war jetzt während Corona nicht ideal, aber solange die Tests und die Distanzen gehalten werden können, geht das natürlich auch noch. Aber man kann sich zwischen den Diensten dann auch gut hinsetzen und auch mal verweilen. Und das war früher auch nicht so. Also wir versuchen das Ganze wirklich menschlicher anzugehen und auch die ganze Zeit dann mit den Pflegekräften zu sprechen und zu fragen, was braucht ihr, was wollt ihr, was würde euch die Arbeit vereinfachen. Und da obendrauf, auf diese Kultur und auf dieses dezentrale, selbstbestimmte Arbeiten in diesen agilen Teams, kommt hinzu, dass die Digitalisierung uns dann natürlich wahnsinnig entgegenkommt. Mhm. Ja.
Ja, da müssen wir jetzt mal drüber sprechen, weil ich habe eben, wenn ich dazu gehört habe, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, okay, das klingt super, was du erzählst, nur zeitgleich frage ich mich, ihr habt schon 30 Millionen Euro eingesammelt, was ist denn jetzt quasi, also an welcher Stelle schafft ihr so einen, disruptiven oder marktverändernden Ansatz? Also ist das tatsächlich, ist das, was du jetzt schon gesagt hast, langt das schon, um dann, Bewertung habt ihr nicht kommuniziert, aber da kann man sich so ungefähr herbeirechnen. Also um quasi diese Fantasie bei Investoren irgendwie zu wecken. Also vielleicht kannst du uns da nochmal durchführen. Was ist denn jetzt das Disruptive dabei?
Genau, also diese agilen Teams ist einmal das, was neu ist. So funktioniert die Skalierung, so funktioniert das Wachstum und so funktioniert es auch, dass man Leute wieder für den Beruf begeistert. Das ist eine Sache, natürlich erstmal die Leute in die Pipeline wieder reinzubringen, ne, Leute dafür zu interessieren. Weil wir glauben auch nicht, dass man da Menschen übrigens irgendwie rausnehmen kann aus dieser Idee. Ne? Also am Ende, wir schicken keine Roboter zum Pflegen, sondern Pflegen muss immer noch der Mensch und unterstützen muss der Mensch. Aber dann gibt es zwei weitere Sachen, wo dann wirklich auch die Digitalisierung reinkommt und unseres Erachtens sehr, sehr viel ändern kann. Wie gesagt, nicht in Form von Robotern, sondern auf zwei Ebenen. Einmal ist die Ebene, dass wir Prozesse extrem digitalisieren. Das heißt, im Hintergrund, in dieser Organisation der Pfleger und im Aufgleisen der Pflegeprogramme, die wir dann ausführen über den Tag hinweg, maximieren wir wirklich die Digitalisierung. Das fängt mit dem Recruiting an, dass wir nicht mehr an Zeitungsannoncen schalten, wie das früher war, sondern ganz, ganz viel auch über Performance-Job-Postings rausschicken. Sobald sich jemand bei uns bewirbt, haben wir tatsächlich eine Bewerbungs-App, wo die Bewerber diese App runterladen, darüber ihre Daten einfügen können und dann durch den Bewerbungsprozess, durch diese App geleitet werden, bis zum Interview natürlich, auch im Probetag, den wir machen. Darüber können Sie Dokumente einreichen. Diese Infos werden dann weitergegeben in unser Backend, wo wir auch so eine HR-Management-Plattform gebaut haben, wo dann die ganzen Personaldaten reinfließen, worüber auch Verträge generiert werden, die dann auch digital unterschrieben werden können. Das wird dann alles reingefüttert in unsere Planungs-App für die Pflege. Das heißt, wir planen ja mal die Touren, wir planen die Dienstpläne. Die sind oft ähnlich. Manchmal hat aber natürlich auch jemand Urlaub, neue Patienten kommen hinzu. Das wird dann aufgespielt auf die Mobiltelefone jeder Arbeitskraft. Jede Pflegefachkraft hat bei uns oder jede Pflegekraft hat bei uns auch die App dann auf dem Telefon und hat ein Mobiltelefon dabei. Und die klappern das dann ab auf ihren Touren. Und wenn Sie dann beim Patienten waren, dann klicken Sie auch ab, was Sie gemacht haben. Früher war das alles mit Stift und Papier, Bleistift irgendwie auf so gelbem Papier, wo man geschrieben hat, was wie der Blutdruck war, was gemacht wurde an dem Tag. Und das ist natürlich jetzt alles digitalisiert und auch schon vorgeschrieben. Das kann man auch durch Voice, also durch die Stimme aktivieren. Wenn man dann wieder im Auto ist, man fährt ja pro Tour im Durchschnitt so ungefähr 10 Patienten ab. Das können auch 20 werden, je nachdem, wie viele man, welche Aufgaben man hat, welche Pflegeaufgaben man hat in der Zeit. Aber früher war es dann auch so, dass man für jeden Trip ein Fahrtenbuch führen musste. Also jede Fahrt von A nach B musste dokumentiert werden. Zu wem bin ich hin? Wie viele Kilometer? Wer ist gefahren? Ja, und das, alleine das nimmt schon wahnsinnig viel Zeit. Wir haben ein elektronisches Fahrtenbuch jetzt hinzugefügt, sodass man auf der App einfach sagt Start und Ende. Und dann, ja, wenn diese ganzen Leistungen dann erbracht wurden während des Tages, dann wird das aufgespielt automatisch in das Programm, was die Abrechnung generiert, die wir dann mit den Kassen machen. Also wir sind im Moment noch hauptsächlich kassengetrieben. Man kann sicherlich auch Privatdienstleistungen oder auch Produkte noch hinzufügen. Und das ist der zweite große Teil unserer Digitalisierung, wo wir jetzt auch mit dem Investment gerne hin möchten, abgesehen vom weiteren Wachstum natürlich, dieses Netzwerk an Pflegern weiter auszubreiten, ist jetzt unser Ziel, nicht nur die Prozesse weiter zu digitalisieren, wie wir unsere Pfleger und Pflegerinnen organisieren und koordinieren miteinander. Wir haben übrigens auch noch eine riesen Kommunikationsplattform. Also früher gingen Anrufe immer hin und her zwischen Einzelpersonen. Heute haben wir so ein Messaging-Plattform. Wir können dadurch einen Newsflow kommunizieren, alles was neu ist bei uns. Und wir haben auch noch einen E-Campus aufgebaut, wo wir das ganze Wissen sammeln und auch Online-Kurse für unsere Pfleger und Pflegerinnen anbieten. Das heißt, da kann man wirklich Digitalisierung sehr gut nutzen und auch für die Koordination, dass sich Menschen nicht mehr in Persona treffen müssen. Das ist natürlich schön, wenn das geht, aber auch während Corona wesentlich sicherer, so Informationen miteinander auszutauschen. Mhm. Und der zweite Teil dieser Digitalisierung ist jetzt das, wo wir hinwollen, und zwar digital unterstützte Produkte noch anzubieten. Also das, was dann wirklich an den Patienten am Ende auch geht, weil alles, was wir jetzt digitalisieren in Prozessen, davon kriegt der Patient jetzt nicht so wahnsinnig viel mit. Aber klar, die kriegen mit, dass man auf der App da unterwegs ist, wenn man zur Pflege kommt. Aber der zweite Teil ist wirklich, okay, wie können wir jetzt Digitalisierung nutzen, um noch weitere Produkte und einen holistischen Ansatz zur Pflege zu haben. Und da haben wir jetzt angefangen, was schon lanciert ist, in Beta zumindest, ist die Familien-App. In der Vergangenheit war es ja so, dass Familienangehörige, wenn jetzt die Mutter oder die Oma oder der Opa weiter weg wohnen, dass man dann öfters anrufen musste beim Pflegedienst und sagen musste, waren Sie heute schon da? Was wurde gemacht? Wie geht es meiner Mutter? Wie läuft es mit den Diabeteswerten etc.? Das heißt, ganz viel am Telefon einfach geregelt wurde und es auch ein sehr schwarzes Loch einfach ist für Familienangehörige, die nicht wissen, was jetzt eigentlich wirklich gemacht wurde und wie es geht. Da ist die Idee mit der Familien-App, dass wir automatisch einen Report senden, wenn jemand vor Ort war, also wenn ein Pfleger vor Ort war, auch sagen, wer war vor Ort. Man kann einen Rückruf anfordern von der Person, wenn man das benötigt, aber grundsätzlich kriegt man die Infos, was gemacht wurde, wie es der Person ging, wie lange man da war und wer da war. Dann haben wir noch Profilinformationen auch zur Apotheke, die für diese Person, für diesen Patienten zuständig ist und auch welchen Hausarzt, also mit den Kontaktdaten, die gebraucht werden. Und langfristig möchten wir auch noch hinzufügen einen Marketplace, also einen Laden, wo man noch weitere Zusatzleistungen dann auch einkaufen kann und schicken kann an den Pflegebedürftigen oder die Pflegebedürftige. Das ist so das erste Customer-Facing-Produkt, was wir jetzt lancieren. Wir haben aber auch noch Pläne Richtung Ausweitung. Was können wir in Telemedizin machen oder was können wir in Sachen Medikamentenversorgung durch Blistering machen? Da schauen wir gerade rein, welche Modelle wir uns da entweder anschließen können oder vielleicht auch selber aufbauen können. Ein großes Feld ist ja die Telemedizin, die aber seine Limitationen dadurch hat, dass man natürlich keine Behandlung direkt wahrnehmen kann, während man mit jemandem spricht über einen Screen, also über diesen Bildschirm. Und da ist halt die Idee, wir sind eigentlich in der idealen Situation oder Position, jetzt eine Armee an Pflegern aufzubauen und Pflegerinnen aufzubauen, die eine Behandlung vor Ort machen können. Und da ist die Idee, gibt es nicht eine Möglichkeit, dass der Arzt spricht und ein Krankenschwester, Pfleger, Pflegerin direkt vor Ort dann auch die Behandlung durchführen kann, die Wunde zeigen kann, den Call überhaupt lancieren kann, den Patienten durchleiten kann. und ja, wie gesagt, die Wunde zeigen kann, die Wunde auch schon verarzten kann, den Blutdruck nehmen kann und viel mehr Informationen an den Arzt weitergehen kann und die Behandlung schon vorantreiben kann, um wirklich auch diesen Besuch am Ende nicht mehr nötig zu machen, den Besuch beim Arzt. Und so glauben wir, dass wir eigentlich wirklich eine Brücke schlagen könnten zwischen der Online- und Offline-Versorgung. Und das ist genau der Grund, warum wir auch glauben, dass Menschen essentiell sind und Digitalisierung uns unheimlich helfen kann, genau diese Effizienzen im Markt und diese Coverage, also diese Abdeckung von allen Patienten zu Hause wirklich gewährleisten zu können, mit viel, viel weniger Ressourcen, als wir sie heute brauchen.
Ich habe es am Anfang gesagt, ihr macht ein tolles Produkt, ne? Dabei bleibe ich. Also ich finde, es klingt toll, dir zuzuhören, weil das ist ein schöner Blick auf den gesamten Pflegemarkt und auf das Bedürfnis der Menschen. Zeitgleich, wenn man dir bei diesem ganzen ersten Block zuhört, ich meine, wir leben ja jetzt so im Jahr 15, glaube ich, nach der Erfindung des oder der Vorstellung des iPhones. Und man wundert sich so ein bisschen, dass so Themen beginnend von dieser Couch-Ecke oder Lounge-Ecke, die du genannt hast, bis aber auch hin zu irgendwie so Kollaborationstools wie Slack oder auch einem digitalen Fahrtenbuch, dass das nicht irgendwie schon Standard geworden ist bei vielleicht zumindest größeren Pflegediensten, oder?
Ja, es ist total deprimierend, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es kommt genau daher, dass es halt wirklich so, auf Englisch sagt man, Mom-and-Pop-Shops sind. Ne? Also wirklich so kleine, es sind ja nicht Riesenketten. Ich glaube, das andere ist auch noch, dass durch die Regularien und den Datenschutz natürlich auch nicht wahnsinnig viel Raum dafür ist. Und dadurch, dass die Kassen die Preise vorgeben, ist auch nicht unendlich Marge für Investitionen dahinter. Ne? Also man muss ja auch wirklich erstmal, genau deshalb auch die Investitionsgelder, man muss erstmal Geld in die Hand nehmen, um so einen riesen Karren an Systemen umzuändern und umzudenken. Und genau wie du sagst, klar, das ist was es woanders schon ganz, ganz lange gibt und das ist wirklich altertümlich in der Pflege und das ist auch genau das, was uns so begeistert hat daran eigentlich, weil es so eine Wiese an Möglichkeiten ist und 1000 Hebel gibt, die man ziehen kann und alleine 3 schon einen Riesenunterschied machen.
Und du hast vorhin gesagt, 10 bis 20 Fahrten pro Tag, könnt ihr da daran schon messen, wie viel effizienter ihr seid?
Ja, also wir haben ausgerechnet, dass man insgesamt ungefähr allein auf dieser Tour, also das hat noch nicht mal das ganze Backend macht natürlich auch viel aus, ne? Die Koordination, die Planung etc. Aber dann die Pflegetour selber werden wir wohl einsparen können bis zu 40% der Zeit. Oh, wow. Also wenn man wirklich an jedem, und das sind wirklich, ich glaube, 15 Schritte oder so, müssen wir mal nachschauen, 15 Punkte, an denen man digital durch manuell ersetzen kann, was dann entsprechend viel Zeit einsparen kann. Wir sind im Moment so bei 20% auf so einer Tour.
Ja, ist trotzdem schon enorm. Ich wollte halt darauf hinaus, ob ihr jetzt diese Zusatzleistung, die du gerade angesprochen hast, wie, ich glaube, Familien-App klingt für mich eher vielleicht nach einem Verkaufsargument, ne? Vielleicht eher so, ist fast eher ein Marketing-Tool. Also jetzt ist es super, dass ihr das macht und bitte nicht falsch verstehen, ist toll für die Familie hinterher, aber für euch ist es, glaube ich, eher kein Thema, um damit Geld zu verdienen, wohingegen vielleicht so ein Shop oder Telemedizin-Anbindung oder sowas ja durchaus nochmal neue Geschäftsfelder sein könnten. Und ich wollte eigentlich nur wissen, ob ihr die auch braucht oder also seid ihr bis dahin defizitär oder könnt ihr auch jetzt schon in gesunden Zustand kommen?
Also man kann auch mit der Pflege selber in gesunden Zustand kommen, auf jeden Fall. Also gerade wenn man so ein Wachstum macht wie wir, dann haben wir natürlich im Moment tatsächlich den Luxus einer Überkapazität am Anfang, wenn wir so ein neues Team losstoßen. Man muss da auch erstmal anlaufen und wir können Gott sei Dank da viele Patienten noch aufnehmen. Nee, man kann da sicherlich profitabel mit werden, aber also Pflegedienste generell sind ja auch, wenn sie gut aufgestellt und etabliert sind und wirtschaftlich arbeiten, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit. Wir kommen aber auch wirklich aus der Sicht zu sagen, okay, wie kann man jetzt noch mehr bieten? Weil diese Angebote, die im Moment da sind, sind halt sehr limitiert. Ja, ich meine, Leute sind froh, wenn sie überhaupt einen Pflegedienst finden. Und müssen aber trotzdem für 3 weitere Sachen dann noch woanders anklopfen, sich das zusammensuchen. Und gerade wenn man in so eine Pflegesituation kommt, dann ist es erstmal ein Riesenpflegedschungel. Was steht einem überhaupt zu? Was kann ich überhaupt bekommen? Und wo bekomme ich das jetzt alles her? Und das Ziel ist da wirklich, das durch da möglichst zu helfen, dass alles an einem Punkt ist und abgeholt werden kann, was benötigt wird. Was einfach mit der Qualität des Angebots zu tun hat. Das merkt man aber jetzt auch schon in dem Service. Es gibt ganz viele Pflegedienste, die zum Beispiel nur Hauswirtschaft anbieten oder die nur SGB-5, das sind Behandlungsleistungen, also medizinische Leistungen anbieten und sich nur auf eine Sache fokussieren. Und das ist für Menschen, die also in Deutschland ist der Durchschnitt eines Pflegebedürftigen, die Zeit ist, ich glaube, bei 6,7 Jahren, also knapp 7 Jahren. wo man in der Pflege ist. Und man fängt ja nicht hardcore schon mit Pflegegrad 5 an. Ne? Also die meisten fangen ja wirklich an mit, ich könnte eine Haushaltshilfe gebrauchen, weil ich einfach nicht mehr so gut an Sachen drankomme oder also einfach überlastet bin zu Hause und etwas Unterstützung zu Hause brauche. Und gerade die Haushaltshilfe ist auch ein schöner Anfang, einen Komfort zu entwickeln mit damit, dass man jemanden zu Hause hat, dass einen jemand unterstützt und dass man eine Pflege bezieht. Das ist nicht so einfach, direkt jemanden an den Körper ranzulassen. Das ist eine sehr intime Sache. Ich glaube, es braucht einen sehr langen Vertrauensaufbau. Und das merken wir halt auch, wenn Patienten fangen oft mit diesen 125 Euro Entlastungsleistungen, nennen die sich an. Das sind oft Hauswirtschaftsleistungen, Betreuungsleistungen, die dann über die Zeit mehr werden. Und meist bleibt es nicht bei einer Art von Unterstützung, die man braucht, sondern man braucht verschiedene Unterstützungen über verschiedene Lifecycles hinweg und über verschiedene Bereiche oder Zeiten in seinem Leben. Und da ist es schön, wenn man alleine das, also diese Pflegebereiche schon aus einer Hand bekommt. Und das merken wir auch. Also, dass da wirklich wesentlich mehr Begeisterung dafür ist, sich jetzt nicht drei Pflegedienste suchen zu müssen für drei verschiedene Bereiche. Und genauso geht das ja dann weiter mit anderen, ja, was wir jetzt Produkte nennen, aber mit anderen Angeboten. Ob ich jetzt einen Rollator noch zusätzlich brauche oder ein Bad umgebaut haben muss oder ein Notfallsystem brauche. Oder wie gesagt, Medikamente kommen müssen. Das Ganze, was so ein Patient natürlich braucht, um wirklich zu Hause versorgt zu sein, geht halt einfach auch über die Dienstleistung hinaus.
Hm. Wie gesagt, man merkt, dass ihr so einem ja sehr, sehr schwierigen Markt, der ja wirklich essentiell wichtig ist, dann irgendwie so die Menschlichkeit oder zumindest versucht, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken. Lass nochmal kurz über das Geschäftsmodell sprechen und vor allem jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt diese Finanzierungsrunde heute zum Anlass, nochmal 23,5 Millionen Euro. Das sind ja auch total krasse Investoren, die ihr da gewinnen konntet. Was begeistert die jetzt an euch? Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, dieser Mix, also es ist ganz, ganz komisch, weil für Venture Capital haben wir am Anfang immer wieder gehört, oh, ihr seid so personallastig und es sind so viele Leute.
Wie viele Leute seid ihr gerade? Entschuldigung.
Wir sind über 300 mittlerweile. Wow. Und Patienten haben wir um die 1500 im Moment, beziehungsweise ich glaube 1300, die wir versorgen. Und dann haben wir noch Beratungspatienten, die wir beraten, die von der Familie verpflegt werden, aber die weiter beraten werden. Und die Investoren, was die begeistert, ist, glaube ich, dann, also die wir wirklich auch früh schon begeistern konnten dafür, das sind die wirklich die Wichtigkeit auch sehen darin, nicht nur ein SaaS-Modell zu haben, also nicht nur eine Technologie auf den Markt zu werfen, die dann schlecht adaptiert wird, weil sie einfach entfernt vom Menschen auch entwickelt wurde, sondern die verstehen, dass insbesondere im Gesundheitswesen der Mensch von der Digitalisierung nicht trennbar ist und die Digitalisierung den Mensch unterstützt, effizienter zu arbeiten und besser zu arbeiten, ja, und auch mit mehr Freude an dieser Sache zu arbeiten am Ende. Und ich glaube, genau das ist das, was sie begeistert hat, diese Verbindung von dieser Menschlichkeit mit einer Modernisierung des Modells.
Und magst du mal so ein paar Namen nochmal nennen von den Investoren und vielleicht auch, warum ihr die jetzt genau genommen habt?
Ja, gerne. Also wir haben angefangen, also die ersten, die an uns geglaubt haben, waren wirklich Hardcore und E-Ventures, mittlerweile Headline. Da muss ich auch sagen, das ist sehr von den Partnern dort getrieben. Headline zum Beispiel mit Christian Miele als Partner dahinter. Und ich muss sagen, also da ist eine wunderbare Unterstützung gekommen und am Ende sind das die Leute, die wirklich dann auch, wo es Klick gemacht hat. Ne? Das war sehr menschenbasiert, auch diese Entscheidung bei den Pitches, die wir gemacht haben. Und hinzugekommen ist dann Red Alpine letztes Jahr zusammen mit Amino Collective. Das sind beides Funds, die viel Expertise in Healthcare auch hinzugebracht haben und auch eine neue Perspektive, auch noch aus dem Ausland. Red Alpine ist aus der Schweiz, in der Schweiz basiert. Und jetzt diese Runde ist Endeavor Vision hinzugekommen und Mutschler Ventures noch.
Ich glaube, Partec hast du noch vergessen, ne?
Entschuldige, Partec, klar. Ja. Genau. Die waren in der ersten Runde noch dabei.
Genau, ja?
Genau. Das ist ein kleinerer Teil, fanden wir auch spannend, noch mit dem internationalen Twist dazu. Und aber wie gesagt, diese erste Runde war sehr eigentlich getrieben auf menschlicher Ebene auch in diesem Verständnis, diese Kombination haben zu wollen. Und Richtung die Seed-Runde und dann die A-Runde jetzt ging auch sehr tief dann in dieses Expertise Level. Da haben wir es sehr genossen, sagen wir mal so, mit den Investoren zu sprechen und sehr, sehr schnell in tiefe Fragen im Bereich Pflege und Gesundheitswesen einzutauchen. Und das waren ganz andere Gespräche, als jetzt so eine generalistische Konversation zu haben. Das waren spannende Fragen, die gestellt wurden. Auf menschlicher Ebene, glaube ich, ist es immer super wichtig, dass man miteinander klarkommt und sich das auch vorstellen kann, diese Leute dann auf dem Board zu haben und wo man halt ein produktives Miteinander, einen produktiven Austausch hat. Und das haben wir, glaube ich, wirklich gut geschafft jetzt mit diesem Team, was dahinter noch steht. Also wir sehen das wirklich auch als Teil des Teams dann am Ende, was passen muss.
Ja, ich glaube, das hört jeder Investor gerne, wenn er als Teil des Teams bezeichnet wird. Spricht ja auch für euch. Vielleicht nochmal so der Ausblick. Also wenn du so abends im Bett liegst und träumst, was würdest du denn sagen, wie groß das mal werden kann?
Ich hoffe, mega groß. Also groß insofern, dass ich hoffe, dass wir wirklich den Pflegebereich und die Versorgung oder die Gesundheitsversorgung zu Hause komplett ändern können und ein Ding machen. Also dass es wirklich die präferierte Art ist, Versorgung zu beziehen und dass wir alles aus einer Tasche schaffen und dass wir der beste Arbeitgeber in diesem Bereich sind. Also dass wir der Ort sind, wo Leute gerne arbeiten möchten und wir der Ort sind, wo Leute gerne Gesundheitsleistungen beziehen möchten, weil sie zu Hause in den eigenen vier Wänden versorgt werden können. Also wir möchten wirklich der größte Anbieter in dem Bereich werden in Deutschland. Mit dem breitesten Spektrum auch an Angeboten und uns, wie gesagt, expandiert von der alten Pflege wirklich auf Pflege, Versorgung zu Hause, Gesundheitswesen zu Hause fokussieren und positionieren.
Ich habe das vorhin schon gedacht, also von den Lounges erzählt hast, von euren Couch-Ecken, dass wahrscheinlich bei euch das Thema Arbeitgebermarke, also Employer Branding, wahrscheinlich eine total zentrale Rolle hat, ne?
Total, ja, wir sehen das auch so. In Marketing haben wir auch wirklich immer diese zwei Target Groups, ne? Zwei Zielgruppen, wo wir sagen, okay, das muss passen für den Patienten, das muss verständlich sein für den Patienten und auch ansprechen natürlich, aber genau dasselbe für die Pfleger und Pflegerinnen, ja, auf jeden Fall.
Ja, aber wahrscheinlich hinterher die zufriedenen und glücklichen Pflegerinnen, die bei jemandem reinkommen, beim Patienten, die transportieren ja eure Message weiter. Andersrum funktioniert es wahrscheinlich viel weniger, ne?
Ja, genau, genau so ist es aber auch. Das ist ja am Ende, ich sage das nicht gerne, aber es ist unser Produkt, das sind unsere Menschen, oder? Mhm. Und das sind ja die wirklich, genau wie du sagst, nach Hause gehen zu den Leuten. Und wenn es denen gut geht, dann können die auch eine gute Pflege machen.
Ja.
Und
vielleicht ist es nicht die Menschen, vielleicht ist es das Gefühl, was ihr vermittelt, ja.
Das auch,
ja. Nee, was auf jeden Fall richtig, also richtig toll, finde ich, was ihr da macht. Ich habe noch einen letzten Punkt hier stehen, und zwar, wir hatten kurz im Vorfeld schon darüber gesprochen, was euch ja extrem besonders macht, das kam jetzt noch gar nicht raus. Ihr seid extrem dezentral aufgestellt, ne?
Genau, ja, das ist eigentlich der ganze Sinn dieses Wachstums und das auch. Also wir haben Teams, die sind Teil eines größeren Netzwerks natürlich und haben diesen Vorteil, in dieses große Netzwerk greifen zu können und zum Beispiel den E-Campus und die ganzen Vorteile davon nutzen zu können, das ganze Wissen von diesem großen Netzwerk jetzt nutzen zu können. Aber am Ende haben wir 24 Teams bzw. 24 Hubs, wie wir sie nennen. Das sind kleine Büros auch. Muss ja auch die Schlüssel aufbewahren und diese Treffpunkte haben. Aber diese 24 Büros sind überall verteilt über diese vier Bundesländer, wo wir mittlerweile präsent sind. Am meisten in Niedersachsen und NRW, haben uns jetzt Richtung Hessen und Schleswig-Holstein auch ausgeweitet und das soll auch weiter so gehen. Und das sind halt meist organisch gewachsene Teams. Also wenn das Team über 12 Leute erreicht, dann splitten wir wieder Leute aus und lassen ein neues Team gründen. Meist ein paar Kilometer davon entfernt und so wird dieses Netzwerk halt immer enger. Aber jeder Nukleus von diesem Netzwerk, jeder Hub kann wirklich unabhängig agieren, hat seine eigenen Patienten, hat seine eigenen Team-Members, seine eigenen Prozesse innerhalb und Entscheidungsfähigkeiten, ist aber eingeplackt, also angedockt an das Gesamtnetzwerk. Dann haben wir eine Zentrale, also die in Berlin, wo ich auch sitze, diese Zentrale unterstützt mit Marketingmaterialien, mit Verträgen, macht die ganzen Abrechnungen mit den Kassen. Also da machen wir alles, um die Last von den Pflegeteams runterzunehmen. Also alles, was nicht pflegezentral ist, sondern wirklich nur pure Admin, ziehen wir da raus und machen zentralisiert. Und dann haben wir noch so ein Zwischending dazwischen. Also wir haben Coaches. Wir haben auch ein eigenes Coaching-Programm, wo jedes Team durch Workshops miteinander geht. Und diese Workshops werden von den Coaches geleitet. Die Coaches, die wir haben, sind alles sehr, sehr erfahrene Pflegefachkräfte. Ich glaube, die am erfahrensten ist, es hat über 30 Jahre Erfahrung in der Pflege. Und das sind aber Leute, die haben unser Coaching-Modell gelernt. Also wir haben, wie gesagt, unser eigenes Coaching-Modell aufgebaut. Und in diesen Workshops geht es wirklich um selbstbestimmtes Arbeiten und auch das digitale Arbeiten. Darin besprechen wir, warum wir uns für Selbstmanagement entschieden haben oder dieses selbstbestimmte Arbeiten, wie unsere Teams aufgebaut sind, wir machen einen Stärken-Workshop, um rauszufinden, welche Rolle im Team für wen am besten ist. Ja, über die Pflege hinaus habe ich ja gesagt, auch dass noch andere Rollen eingenommen werden, die für das Teammanagement hilfreich sind. Wie treffe ich Entscheidungen im Team? Was ist, wenn Konflikte im Team sich etablieren? Wie kann ich die lösen? Und diese Coaches sind wirklich, also nicht als Entscheidungsmacher nehmen, also die haben keine Entscheidungsmacht über diese Teams, sondern die werden als Hilfe hineingezogen, wenn das Team ja Fragen beantworten muss oder nicht weiterkommt oder halt diese Workshops zu Beginn bekommen soll, also als Begleitung. Und die sind oft auch dann dieser Verbindungspunkt der Netzwerke am Ende und kann auch Teams miteinander verbinden, wenn man sagt, okay, dieses Team hat ein Problem in dem Bereich gehabt oder versteht die Technologie an diesem Teil noch nicht, dann schicken wir auch Leute rüber von einem anderen Team, die dann da unterstützen können und da kurz aushelfen können mit dem, was sich das Team schon angeeignet hat woanders. Also so funktioniert diese Dezentralisierung und auch dann dieses auch die Skalierung am Ende, die sonst sehr schwierig ist, wenn man eine Hierarchie zum Beispiel nutzt, dann wird der Arm von so einer Hierarchie immer länger. Irgendwann überblickt man nicht mehr, wer da alles noch unter dieser Hierarchie und dieser Pyramide ist. Und mit so einem Netzwerk, wo man eigenständige, agile, kleine Teams hat, lässt sich das viel besser ja, wachsen am Ende und verbinden miteinander.
Wobei nicht mal, das hast du jetzt glaube ich auch nicht erwähnt, nicht mal euer Gründerteam sitzt in einem Büro, ne?
Nee.
Ja, also das finde genau. Ich auch sehr besonders, ja.
Ja, also ich sitze in Berlin, wie gesagt, und mache diese Backend-Prozesse, wie man die so nennen möchte. Clemens selber ist im operativen Bereich, der sitzt in Niedersachsen, wo wir auch angefangen haben und fährt unglaublich viel auch rum und besucht die Teams, sodass wir da auch noch den Kontakt halten und ja, macht den Aufbau und das Wachstum pusht er sehr voran. Und Bruno ist in Porto, Portugal mit seinem Tech-Team, also ja. Gut aufgeteilt.
Also schon irre. Ja, und wo du das Thema Skalierung gerade angesprochen hast, vielleicht nochmal kurz zum Schluss. Das, was du erzählst, klingt ja eigentlich auch so ein bisschen nach einem Franchise-Modell, was man da theoretisch randocken könnte. Das war keine Option für euch?
Ja, wir haben uns das natürlich ganz am Anfang mal angeschaut, ne? Aber mit den Franchise-Modellen ist das Problem, dass man ja doch einen großen Teil abgibt und praktisch Entrepreneurs aus jedem Pflegeteam macht. Und dann fragt man sich natürlich, naja, was ist da jetzt so viel anders dran als an den Pflegeteams, die jetzt schon separat überall einzeln existieren. Es braucht auch für diese Franchises, normalerweise müssen da die Leute, die diese Franchise machen möchten, eine große Summe noch vorab zahlen, um überhaupt diese Lizenz eigentlich nutzen zu können. Und das schien uns doch dann eine sehr einschränkende Lizenz zu sein, seine Marke auf diese Art und Weise anderen weiterzugeben. Es ist auch voll mit Vorgaben aus der Zentrale am Ende dann verbunden, so ein Franchise-Modell. Ne? Und der Sinn unserer Sache ist ja, dass ein Dialog entsteht, also in beide Richtungen. Dass von lokalen Teams überall auch in alle Richtungen kommuniziert werden kann. Und Franchise ist ja wirklich nur so ein Füttern von oben, wie es auszusehen hat. Und genau das wollen wir ja nicht.
Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Super, also finde ich ganz, ganz spannend, was ihr macht, Katrin. Und ich habe jetzt verstanden, eigentlich baut ihr alle eure Tools selbst, aber wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir unsere Gäste und Gästinnen immer nochmal bitten, ihr Lieblingstool vorzustellen oder irgendeinen Geheimtipp. Und da bin ich gespannt, ob du trotzdem was mitbringen konntest.
Klar, ich bin auch ein Riesenfan von OMR. Genau, ich hatte zwei Sachen mir rausgesucht. Einmal was Neues, was ich gerade gefunden habe, was so halb persönlich, halb auch sinnvoll für Business ist einmal Goodreads. Goodreads erlaubt dir, Bücher rauszusuchen, die du lesen möchtest oder schon gelesen hast. Auf Basis der Bücher, die du gelesen hast, kannst du Reviews abgeben und der gibt dir dann Rekos, welche Bücher nach den höchsten Reviews, die du gegeben hast, vielleicht noch relevant sind für dich, die du lesen könntest. Dann kannst du Leselisten daraus machen und dir auch Leseziele setzen. Also so dieses typische New Year's Resolution, daraus ist das natürlich entstanden, dass man tracken kann, woran man gerade liest, was man lesen möchte und was noch ansteht dieses Jahr. Ne? Man kann das auch mit Freunden teilen. Und das probiere ich gerade aus. Und das andere Tool, was wir schon lange nehmen jetzt auch, wir hatten ja auch über Branding gesprochen und Employer Branding und auch Branding Richtung Patients. Und ich finde Canva ganz toll. Also wir haben Canva viel genutzt zu Beginn, dass auch jeder in der Lage ist, nicht nur der Top-Designer, der mit Photoshop was anfangen kann, sondern auch jeder in der Lage ist, unsere Brand-Guidelines zu nehmen und da ja Social Posts oder dergleichen rauszumachen. Das Canva ganz toll für. Also da gibt es viele, viele Templates auch, die schon Vorschläge geben zu Layouts. Und auch der Bereich, der dort umsonst zu nutzen ist, der ist relativ weitgehend. Man kann da, wie gesagt, also Templates für Instagram, für Facebook, auch für Präsentationen, also für alle möglichen von Templates, Design-Templates, die man gebrauchen kann, sich runterladen. Man kann diese Design-Templates auch relativ günstig bei Creative Market oder dergleichen einkaufen und adaptieren für seinen Bereich. Man kann auch ein Brand-Kit dort anlegen, also seine Farben und Fonts, also Schriftarten etc. anlegen und die dann immer reinziehen und so relativ schnell und problemlos Visuelles aufarbeiten. Also einmal Bilder, man kann da auch GIFs und Movies draus machen und runterladen, relativ stressfrei. Also es geht sehr, sehr schnell und ist wesentlich flexibler als so ein Photoshop, wo ich also nicht skilled genug für bin, muss ich sagen. Ich arbeite sehr gerne mit Canva, kann ich wirklich empfehlen.
Ja, finde ich toll, dass du es empfiehlst, weil also ich weiß, dass es ganz viele Leute nutzen, aber ich glaube, hier im Podcast bist du jetzt, glaube ich, die Erste, die das empfiehlt und umso schöner, weil wir hatten so ein paar Doppelungen schon bei anderen Tools, aber das hat jetzt noch niemand empfohlen. Von daher ganz großartig. Ist, glaube ich, ein Team aus Australien. Unglaublich erfolgreich, glaube ich, auch mit einer Gründerin im Team. Ne? Also
genau.
Tolles Role Model auch da.
Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews.
Katrin, das hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Hast du wahrscheinlich gemerkt, ist ein tolles Thema, an dem ihr arbeitet. Weiterhin viel, viel Erfolg. Und ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Sag gern Bescheid, wenn es Neuigkeiten gibt, ja?
Super, vielen, vielen Dank.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war Katrin Alberding, Co-Gründerin und Co-CEO von Canby und damit sind wir durch. Das war's für mich heute, aber nachher um 16 Uhr geht es ja weiter mit Nina Weidenauer. Ihr wisst ja, meine Kollegin stellt immer drei junge Unternehmen vor, die ja gerade dabei sind, die Welt zu erobern, die maximal 3 Jahre alt sind und maximal 1 Million Euro an Funding aufgenommen haben und so ist es auch nachher. Lasst euch das nicht entgehen, es geht wie gesagt um den Bereich Krypto, um den Bereich Venture Capital und um den Bereich Hautpflege. 3 coole Themen. Ja, wenn euch das anspricht, hört euch das an um 16 Uhr. Und wie immer die Bitte, wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns gerne weiter an Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen oder Menschen aus eurem Umfeld, die sich für das Thema Gründen interessieren könnten oder für Startups oder für Innovation oder die Wirtschaft von morgen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten alles Gute und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Mit Moss bezahlen Mitarbeiter notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Mit dem Gutscheincode INSIDER benutzt ihr Moss 2 Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider.